Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der Büchermarkt heute mit einem Kritikergespräch mit der Kritikerin Katharina Teutsch aus Berlin und dem Kritiker Tobias Lehmkuhl, ebenfalls aus der Hauptstadt. Wir sprechen heute über zwei Bücher, denen einiges gemeinsam ist, wie ich meine, über Leif Rand, Allegro Pastel, ein Roman, der bei Kiepenheuer & Witsch gerade erschienen ist, und über Michael Kumpf-Müllers Ach, Virginia, ein Roman, sagen wir es frei raus, über Virginia Woolfs letzte 10 Tage. Beginnen wir mit Leif Rand, Allegro Pastel, Katharina Teutsch. Macht's Sinn, den Inhalt des Romans groß zu erzählen?
Ja, Sie haben gerade gesagt, dass die beiden Romane so eine gewisse Parallele haben. Jetzt habe ich kurz gestutzt und mir überlegt, stimmt das? Aber man könnte vielleicht tatsächlich sagen, dass es die Ereignislosigkeit dieser beiden Bücher ist, die die beiden Bücher auf jeweils virtuose Art und Weise zum Thema machen. Also in Allegro Pastel wird die angenehm achtsame Fernbeziehung zwischen dem Webdesigner Jerome Daimler, der ironischerweise einen Tesla fährt, und der gehypten Generationenschriftstellerin Tanja Arnheim geschildert. Sie lebt in Berlin in einem angesagten, von jungen Yoga machenden Menschen bevölkerten Stadtteil, und Jerome Daimler lebt in Maintal. Also man hat diese Fernbeziehung, besucht sich regelmäßig, geht regelmäßig auf Partys, praktiziert Yoga, meditiert. Man pflegt die Kunst des kodierten Schreibens in Kurznachrichtendiensten. Das Leben ist weich und rund, und das ist es deswegen, weil seine Protagonisten ihr Leben kuratieren und sich nicht vom Leben zurichten lassen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrundsound, das Hintergrundrauschen dieses Romans. Und weil dies ein Buch über die Kunst der anstrengungslosen Lebensführung im 21. Jahrhundert in den Großstädten zumindest ist, ist es auch nicht in Teile, sondern in Phasen, in Lebensphasen unterteilt.
Darin schwingt schon eine starke Ambivalenz mit. Man weiß auch beim Zuhören nicht, kann das gut sein als Romanstoff, kann das gar nicht funktionieren oder besonders gut, diese gewisse Gedämpftheit und nicht tragische Lebenshaltung, die hier zum Ausdruck kommt. Wie sehen Sie das, Herr Lehmkuhl?
Es gibt ja noch eine weitere Parallele zwischen Ach, Virginia, auf das wir gleich zu sprechen kommen, und diesem Roman. Die Hauptfiguren sind ja jeweils Schriftstellerinnen. Bei der Hauptfigur hier von Leif Rand, Tanja Arnheim, hat man allerdings nicht das Gefühl, dass jemals Gefahr liefe, sich in irgendeinem Fluss zu ertränken. Dafür fühlt sie sich viel zu wohl in seinem Leben. Und vielleicht dazu gesagt auch noch, das ist ja, glaube ich, der 4. Roman von Leif Rand, und passt in den Ton, den Leif Rand von jeher pflegt. Also es ist eben ein gepflegter Ton, es sind gepflegte Leben.
Das ist fast schon eine existenzielle Zuspitzung in diesem 4. Roman, was jetzt nicht viel heißt im Vergleich zu anderen Romanen anderer Autoren.
Ja, und also irritierend, und ich finde ja auch zeitdiagnostisch interessant, ist auf jeden Fall daran, dass eine ganze Generation, so scheint es, wenn man das liest, von End-20ern, Anfang 30ern, nur darauf bedacht ist, keinen Fehler zu begehen und das Leben ganz und gar richtig zu machen, immer alles mitzubedenken und auch nicht einmal falsche Gefühle zu empfinden. Also auch die eigenen Gefühle werden kuratiert und von einer so einer Art zweiter Instanz dann bewertet. Also man ist zum Beispiel nicht einfach traurig, weil man sich trennt, sondern man ist traurig darüber, dass man nicht auf die richtige Art und Weise traurig ist. Ja, es ist so ein Leben unter ständiger Selbstbeobachtung, ja, also in diesem Kreuzfeuer von WhatsApp-Nachrichten und E-Mails und Fotos, die gemacht werden, ist man ständig einer ständigen Selbstkontrolle ausgesetzt. Und das ist eigentlich total, wenn man es liest, total beängstigend. Ja, weil man auch glaubt, dass dem Ganzen eine große Angst zugrunde liegen muss von Menschen, die sich so selbst bezwingen. Aber insofern, der Roman funktioniert von vorne bis hinten ganz und gar schlüssig. Diese Angst taucht nie auf. Ja. Es ist die perfekte Oberfläche. Trotz der verschiedenen Ebenen der Selbstbeobachtung ist es ganz und gar oberflächlich.
Tanja Arnheims Erfolgsroman, den sie veröffentlicht hat, heißt Panoptikum Neu. Ist das schon ein entscheidender Hinweis auf das, was erzählt wird und wie es erzählt wird? Das war ja etwas in dem Sinne von Tobias Lehmkuhl, die Allansichtigkeit eines Menschen in Zeiten gesteigerten Medienkommunikationsversuchs.
Ja, es ist auf jeden Fall so, was diesen Roman wirklich zu einer dann letzten Endes doch sehr genussvollen Lektüre macht, obwohl man ihn, Tobias Lehmkuhl hat das mal gesagt, also im Vorgespräch, dass er diesen Roman mit Widerwillen gerne gelesen hat. So ging es mir ehrlich gesagt auch, weil er es schon schafft, eine Zeitdiagnose in einer literarischen und sprachlichen Form darzustellen oder zur Sprache zu bringen, die sicherlich auf zumindest Großstadtbewohner der westlichen Welt in irgendeiner Weise schon zutrifft, dass man eben keine Ambivalenzen mehr aushalten kann, ja, dass man irgendwie auch in dieser Phase des Spätkapitalismus, der seine Brutalitäten mit sich bringt, schon so gewappnet in unser Leben reingehen. Also wir klagen nicht unseren Arbeitgeber an, sondern wir machen dann Yoga oder wir gehen zur Meditation, um mit unseren Verspanntheiten oder mit unseren übersteigerten Erwartungen oder unseren möglichen Enttäuschungen umzugehen. Also alles, was man irgendwie, was die Generation davor, die übrigens auch im Roman vorkommt, die 68er, noch als Anklage an ihre Eltern, an die Politiker oder an eine ältere Generation gerichtet hat, verhandelt diese Generation, die in den 80er Jahren so mehr oder weniger geboren sind, das ist auch der Jahrgang des Autors, verhandelt die mit sich selbst. Ja, es ist sozusagen eine Rückverlegung gesellschaftlicher Konflikte ins Individuum. Und das, finde ich, gelingt dem Leif Rand wirklich auf wunderbare Art und Weise. Und was man auch nicht verschweigen sollte, der Roman hat eine wunderbare, leise Ironie. Also ich habe an vielen Stellen wirklich laut auflachen müssen. Vielleicht, um mal so ein Beispiel zu geben, Jerome schreibt über seine Liebste, die in Berlin auf ihn wartet, und er ist gerade dabei, eine Website für sie zu bauen. Insgeheim hatte sie Angst vor ihrer Webseite, das wusste Jerome genau. Mit welchen Farben, Formen und Gesten konnte sie sich im Frühjahr 2018 identifizieren? Diese grundsätzliche Frage setzte sie ziemlich unter Druck.
Darf ich gleich ein Zitat anfügen? Das passt zu gut. Also was ich mir rausgeschrieben habe, war der eine Satz. Vielleicht war ein schöner Bildschirmschoner insgeheim das, was ihm am meisten fehlte.
Nun ist Leif Rand nicht Armin Nassé oder Andreas Reckwitz, also kein Soziologe, der die gegenwärtige urbane Selbstoptimierungsschicht beschreibt, sondern ein Schriftsteller. Was bis jetzt gesagt wurde, könnte man ja unter das Dargestellte fassen. Wie stellt er es denn dar? Also was sind denn die Mittel, mit denen er diese ganz spezifische gedämpfte Haltung des Lebens darstellt? Das ist ja eigentlich die entscheidendere Frage.
Ja, das Mittel seiner Darstellung ist natürlich die Sprache. Und wie Frau Teutsch gesagt hat, gelingt es ihm wunderbar, mit einer feinen Ironie in die Figuren hineinzugehen und im Grunde deren Gedanken nachzuformen. Ja, also er ist auf dieser Okay-Schiene die ganze Zeit, dass alles so okay ist und sanft. Und es wird ja nicht nur Yoga betrieben, sondern auch Badminton. Es ist auch so bezeichnend, dass ihm immer in den Details, die genau passenden Details einfallen. Also man würde niemals so einen brutalen, ehrlichen Sport spielen wie Fußball oder sowas, sondern man spielt Badminton, das ist sowas Sanftes. Und dazu geht man dann zu Decathlon und kauft sich Artengo-Badminton-Schuhe. Also das ist die...
Aber auch schon wieder ironisch, weil Decathlon ja auch ein bisschen so ein Billigladen ist.
Eigentlich billig, aber das ist voll okay, auch mal jetzt nicht so ein Markenprodukt zu kaufen, sondern zu Decathlon zu gehen.
Das wird ja mehrfach sogar gesagt, auch von ihr. Jetzt finde ich das besonders gut. Es ist ja nicht besonders teuer, aber ich mag es auch. Ich gehe auch gerne schlecht essen oder nicht so gut essen. Ist das so ein bisschen die Konterkarierung des eigentlich, finde ich, so eine Lebensstilbejahung nur gut, wenn sie auf höchstem Niveau ist, aber hier probieren wir es auch für alle aus, also auch für die Mittelschicht, die urbane Mittelschicht.
Also das Beängstigende an dem Roman oder an seinen Figuren ist natürlich dieses affirmative Verhältnis zur eigenen Zeit. Und deswegen liest man den Roman auch mit einem gewissen Widerwillen, weil man sich ja natürlich auch selbst die ganze Zeit ein bisschen gemeint fühlt. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, entspricht das aber wirklich unserer Lebensrealität, die ja von großen Extremismen geprägt ist, ja, von Hate Speech im Internet über Anschläge aller Orten. Also ist das wirklich nur das Lebensgefühl einer kleinen, urbanen, medienaffinen Blase, die er da schildert? Oder ist dieser Roman, weist er wirklich darüber hinaus und schafft es wirklich, eine Zeitdiagnose hier zu entfalten, literarisch, die eben über diesen kleinen Berliner Medienkreis oder so hinausgeht? Das ist die Frage, die man sich beim Lesen ständig stellt.
Könnte man nicht die Frage dahingehend verlängern, dass man sagt, vielleicht trifft er damit eine Schicht im Denken von jedem, wenn auch der Alltag nie so aussehen kann, gibt's aber diese pastellene Schicht sozusagen als Idee in einer bestimmten sozialen Schicht. Die ist vorhanden, aber verdeckt durch alle möglichen Alltagsrobustheiten. Könnte das vielleicht der Fall sein?
Vielleicht ist das auch das neue Bürgertum, ne? Also, dass man sich sozusagen verschont von den Extremismen der Zeit,
ja, ich glaube,
in der man auch
wir
lebt.
Wir träumen uns alle in eine Welt in Pastelltönen, natürlich, ja. Das ist ein Teil von uns allen. Ja,
irgendjemand. Aber auch angesichts der Außer
Fußballfans, die wollen BVB gewinnen sehen.
Das aber auch angesichts der Realitäten, mit denen wir sonst auch befasst sind. Ja, der große, das große Wanken unseres gesamten Wertesystems, das im Moment gerade so vonstatten geht, politisch, durch die Digitalisierung und so weiter. Das ist hier die große Gegenseite, die ihr hier nicht schildert. Aber daraus erwächst vielleicht der Wunsch, sich so in so eine softe, pastellgetönte Bürgerlichkeit zu flüchten, in der alles irgendwie schon okay ist.
Ja, und das
ist.
Wäre dann vielleicht auch die Leistung von diesem Roman, dass dieser Roman am Ende doch einen so starken Widerwillen hervorruft, ja, dass man dann das doch so schrecklich findet, dass alles toll sein soll und alles okay sein soll, dass man als Leser dann vielleicht denkt, ich mache doch was Anständiges aus meinem Leben.
Oder doch die Revolution.
Genau.
Mit Widerwillen gern gelesen ist eine herrliche Zusammenfassung der eigenen Leseerfahrung. Vielleicht darf ich mir trotzdem erlauben, am Ende auf zwei tragische Ereignisse hinzuweisen, die in dem Roman versteckt sind. Und zwar beide gehen einander fremd, was, okay, das wird aufgefangen mit dieser Reflexion. Das Problem ist nur, der Mann, mit dem sie fremd geht, wird Vater und damit ist sozusagen das Verhältnis beendet und am Ende wird Jerome Daimler auch Vater. Mit dem Eintreten in die Filiation, in die Genealogie, endet diese Form des Lebens. So habe ich es gelesen. Man muss es nicht so lesen, aber das waren für mich sozusagen die Torhüter der Realität. Die wird durch Kinder kriegen, Windelwechsel geht dann nicht mehr so pastell.
Ja, die Tanja Arnheim, um das noch kurz hinzuzufügen, sagt ja an einer Stelle, ist es nicht großartig, Anfang 30 zu sein und keine Kinder haben zu wollen? What a playground. Und das ist natürlich ihr großer Irrtum, weil Kinder kommen dann doch.
Ja, und sie kommen hier fast im Verborgenen. Man muss schon ganz, ganz stark aufpassen. Wir haben gesprochen über Leifrand, Allegro, Pastell, Roman, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch in Köln. 288 Seiten, kosten 22 €. Und wir eilen ganz schnell zu Michael Kumpfmüllers Roman Ach Virginia, ebenfalls bei Kiepenheuer und Witsch, wie es der Zufall manchmal so fügt, erschien Tobias Lehmkuhl. Wie nähert sich der Autor Virginia Woolf?
In kleinen Szenen, das ist ein kleines szenisches Erzählen, in dem er Momente der letzten 10 Tage von Virginia Woolf aufgreift. Also im Grunde wie so ein Tagebuch dieser letzten 10 Tage ihres Lebens ist es. Es beginnt damit, dass Virginia sich offenbar zum ersten Mal versucht, selbst umzubringen, damit scheitert und noch 10 Tage mit ihrem Mann Leonard auf diesem Landgut lebt, bevor es ihr dann am Ende des Romans tatsächlich gelingt, den Tod zu finden. Und diese kleinen Vignetten fast, die Kumpfmüller da entwirft, die behandeln so den Alltag des Ehepaars, also die Schlaflosigkeit Virginias, ihre Gedanken, die sie hat, ihre Nichtgedanken, die sie auch hat, die dösigen Zustände, in die sie gerät und das Gärtnern Leonards und vor allen Dingen auch ein großes Thema ist das Gutsein Leonards. Ja, also das ist etwas, was Virginia auch zutiefst immer wieder aufregt, dass sie so einen guten Mann hat, der sich so gut um sie kümmert. Dadurch fühlt sie sich nur noch schlechter.
Aber es ist ja eigentlich eine ungeheure Aufgabe, die sich der Autor gestellt hat. Ausgerechnet die Meisterin des inneren Dialogs und des Nachspürens innerer Bewegungen in ihren letzten 10 von schwerster psychischer Krankheit gezeichneten Tagen ohne jede Handlung darzustellen. Man staunt richtig über diesen Mut, diese Chuzpe, das überhaupt anzugehen.
Also ich glaube, er verfügte über sehr gute Quellen, weil Virginia Woolf seit ihrem 15. Lebensjahr sehr ausgiebig Tagebuch geführt hat. Diese Tagebücher auch sehr früh in den 50er Jahren, glaube ich, schon alle ediert wurden, alle in übersetzter Form vorliegen. Deswegen weiß er ziemlich genau Bescheid, bis in einzelne Ausdrücke hinein, wie sie sich gefühlt hat und wie sie gedacht hat über ihre Zeit, über die Menschen aus ihrer Familie, ihren Ehemann, die sie in den letzten Jahren da auf dem Land, die sind ja rausgezogen aus der Stadt, umgaben. Und er macht das in erlebter Rede, sehr vignettenhaft, macht das, finde ich, auf eine sehr taktvolle Art und Weise. Das Einzige, was ich die ganze Zeit beim Lesen dann dachte, es ist doch nicht sehr viel Neues dabei. Also warum soll ich nicht einfach die Tagebücher lesen? Beziehungsweise es gab ja diese große Verfilmung von Stephen Daltrey, The Hours, also dieser große Roman von Virginia Woolf und dort mit Nicole Kidman in der Rolle, mit krummer Nase in der Rolle von Virginia Woolf hat man auch wunderbar diese Szenen vor Augen, wie Virginia Woolf wie so ein Wasserwesen da so aus dem Wasser kommt und dann von ihm getrocknet wird, also wo dieser Selbstmord auch misslingt und am Ende des Films, er endet dann damit, dass sie tatsächlich ins Wasser geht. Also das weiß man alles, das weiß man sozusagen über die Hollywood-Verfilmung hinaus, sind das Bilder, die sehr weit verbreitet sind, und dem fügt er im Grunde nichts Neues hinzu. Insofern fand ich, das war ein kleiner, netter, taktvoller Roman über die letzten Tage Virginia Woolfs, aber eben auch keiner, der uns jetzt besonders neue Einblicke auch in dieses Eheleben gibt, zu dem es vielleicht doch auch das ein oder andere noch zu sagen gäbe.
Es gibt auch keine Genealogie der Krankheit. Also wir haben es mit 10 Tagen zu tun, aber es wird innerhalb der 10 Tage nicht das jahrzehntelange Leben vorher aufgerufen, schon gar nicht im Hinblick auf Ursachen für den Zustand, der jetzt erreicht ist, sondern er beschränkt sich ja ganz darauf, wie es von einem ins Wasser gehen, das dann nicht zum Tod geführt hat, zu einem anderen 10 Tage später, das zum Tod geführt hat. Macht das die Sache vielleicht so ein bisschen zu eng und isoliert?
Ja, also es gibt auch man kann auch den Vorwurf gegen Kumpfmüller erheben, dass er sich hier so ein bisschen parasitär an ein großes Leben heftet und dass er vielleicht auch ein bisschen es an Respekt fehlen lässt. Also der Titel ist tatsächlich, finde ich, ein wenig problematisch. Das ist so ein Tätscheln von oben. Ach, Virginia. Ja, also ich meine, das war ja wohl eine Frau, die dann sehr verzweifelt war und unter Depressionen litt. Und da sollte man nicht allzu überheblich sein. Aber mir hat trotzdem dieser impressionistische Stil von Kumpfmüller gut gefallen. Also dieses wabernde und immer in so einem Halbschlaf sich befindliche Leben so einzufangen, das ist ihm, finde ich, sprachlich durchaus gelungen. Also auch immer mit so einem gewissen Witz da drinne, das mochte ich schon ganz gern. Aber natürlich, was Neues erfahren wir nicht über Virginia. Aber wenn man so eine Art kleines impressionistisches Lebensbild haben möchte, funktioniert der Roman eigentlich ganz gut.
Aber was er vielleicht doch noch an neuen Impulsen irgendwie hier mitbringt, ist, dass er nochmal einen anderen Blick auf diese Ehe auch gewährt. Zwar auch nur sehr impressionistisch und man hätte gerne mehr darüber erfahren, aber der Ehemann von Virginia Woolf wird ja immer so dargestellt, er war einfach ein guter Mensch. Ja, es heißt auch einmal in dem, ich glaube, in ihrem Tagebuch, ist tatsächlich ein Zitat, das Kumpfmüller hier bringt: Geduld und Fürsorge, das seien die Quellen seiner Macht gewesen. Und diese Beziehung, die ja sehr asymmetrisch war, sie hat ihn auch ein bisschen verachtet für seine Romanliteratur. Sie hat ihn nicht sonderlich geschätzt. Er wiederum hat sie in einem seiner früheren Romane auf eine ziemlich biestige Art und Weise mal porträtiert. Das hat sie sehr gekränkt. Das hat sehr lange gedauert, bis sie als Ehepaar irgendwie wieder miteinander klargekommen sind. Also dieser leichte Sadismus oder Sadomasochismus, der in dieser Beziehung gelegen haben mag, er immer der Gesunde, der Mensch, der sich an den kleinen Dingen des Alltags, an seinem Rosengarten erfreut, und sie immer die schwermütige, depressive mit dem großen, bewegten Herzen, und sie attestiert ihm, er hat ein Herz aus Stein, er ist ein Mensch aus Stein eigentlich. Und diese Brutalität, die irgendwie auch in dieser Beziehung liegt, also diese Asymmetrie, das ist doch irgendwas, was vielleicht nochmal von einem späteren Biografen ausgearbeitet werden könnte.
Dann hätte sie sich ja mehreren Personen auch in dieser Hinsicht öffnen müssen. Vita Sackville-West, ihre Lebensgefährtin teilweise, taucht ja auch immer mal wieder auf. Vanessa, ihre Schwester, taucht auf. Also sind ja schon viele Personen, die in einem bestimmten Profil auftauchen, aber eben immer nur aus der Perspektive der suizidalen letzten Tage, deshalb extrem eingeschränkt. Ist das ein Vorteil für die Dichte oder ein Nachteil und Fehlen von Kontext und Welt?
Nein, also ich glaube, man muss ja sich fragen, funktioniert das, was der Autor sich vorgenommen hat? Also funktioniert das, was das Buch eigentlich will? Und ich glaube, in sich funktioniert das Buch gut. Man kann natürlich auch sicher ganz anders und auch weit ausgreifender über den Tod von Virginia Woolf schreiben. Aber das war ja gar nicht Kumpfmüllers Plan. Und ich glaube, dieses kleine Genrebild, was er da zeichnet, das ist in sich schlüssig und stimmig. Und da fehlt mir jetzt nichts.
Und anmaßend so ein Zugriff auf eine sterbende Frau und ihre psychische Bewegung anmaßend übergriffig, findet das keiner von
Ihnen? Es ist nicht anmaßend, weil das ja alles auch in Tagebüchern.
Aber die letzten 10 Tage sind ja nicht mehr dokumentiert von ihr. Also
nee, aber man weiß natürlich eine Menge darüber. Und ich will aber noch mal ganz kurz auf den Ehemann zurückkommen. Ganz am Schluss ergibt sich noch mal eine neue Perspektive, weil er tatsächlich nach dem Tod Virginias eine junge Frau kennenlernt, mit der er zusammenlebt. Die ist 20 Jahre jünger als er oder noch mehr. Und auch mit ihr hat er ein nicht sexuelles Verhältnis. Also diese Figur des Leonard, die eigentlich so ein bisschen, also nicht die zentrale Figur dieses kleinen Buches ist, die wird mir eigentlich immer interessanter im Verlauf meiner Lektüre.
Ja, Es ist ein Buch hinter diesem Buch, was noch zu schreiben ist, höre ich aus Ihren Bemerkungen heraus. Wir sprachen über Michael Kumpf-Müller, Ach Virginia, ein Roman, der bei Kiepmer und Witsch erschienen ist, in Köln, 240 Seiten, kosten 22 Euro. Und ich danke ganz herzlich für die Diskussion am heutigen Nachmittag Tobias Lehmkuhl und Katharina Teutsch, und am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.